Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich gegrüßt zum Gottesdienst an diesem letzten Sonntag nach Epiphanias. Ja, nächste Woche ist schon Septuagesime, 70 Tage vor Ostern. Der Wochenspruch für diese letzte Epiphanias-Woche greift noch einmal das Thema dieser ganzen Epiphanias-Zeit auf. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das erinnert mich an das Lied, der Morgenstern ist aufgedrungen, er leuchtet daher zu dieser Stunde. Ja, Jesus wird da verglichen mit dem Morgenstern, mit der Venus, die kurz vor Sonnenaufgang so richtig hell leuchtet und den kommenden Tag ankündigt. Und das ist auch schön, weil wir uns sehnen nach dem Licht Gottes. Wir sehnen uns nach dem Licht, gerade auch in dieser dunklen Jahreszeit, aber mitunter kann es sein, dass die Sonne scheint und in uns ist es dennoch dunkel. In diese Dunkelheit hinein möchte Gott sein Licht scheinen lassen. Ich lese uns noch ein Gebet von Christoph Blumhardt. Du kennst, was vor uns liegt. Du kennst die Berge, die noch versetzt werden müssen. Du weißt das Widerwärtige, das uns müde machen will. Und du wirst lösen. Und endlich wird in alle Finsternis hinein dein Licht leuchten. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Thank you.
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christi erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade, ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist groß Fried und Unterlass, Alfred hat nun ein Ende. Lasst uns miteinander beten. Vater im Himmel, du umfasst alle Weisheit. Darum kommen wir zu dir und bitten ich dich, lehre uns. Lehre uns verstehen, wohin unser Weg führen soll. Du gibst Freude den Traurigen, Trost den Schwermütigen, Klarheit den Verwirrten, Lebenskraft den Schwachen. So komm und schaffe Licht auch in uns an diesem Tag und an allen Tagen bis in deine Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im vierten Kapitel. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Worte der Heiligen Schrift.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Manchmal brauchen wir solche Geschichten, besondere Ereignisse, Erlebnisse, Begegnungen mit Gott, die uns helfen, dass wir glauben können. Diese Momente sind kostbar und selten. Wenn wir sie haben, sollen wir uns daran erinnern. Und zur rechten Zeit, so hat es Jesus seinen Jüngern gesagt, auch weitererzählen. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Noch eine solche Geschichte hören wir einer besonderen Gottesbegegnung. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon, nach Thyatira und nach Sardes, nach Philadelphia und Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand, gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee, der draußen liegt, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Lasst uns in der Stille beten. Segne dein Wort an uns. Hilf uns, dass wir es hören und leben können. Amen. Also, auf die Insel Patmos hat es Johannes verschlagen. Johannes, der sich selbst der Älteste nennt. Es scheint, dass er da nicht freiwillig ist. Die Insel ist für ihn möglicherweise so etwas wie ein Ort der Verbannung gewesen. Er ist getrennt von den Gemeinden in Kleinasien, für die er offensichtlich eine besondere Bedeutung hatte. Die Gemeinden und auch er selbst erleben eine Zeit der Bedrängung, eine böse Zeit. Eine Zeit, bei der wir Menschen, wenn wir sie erleben, dann oft ins Fragen kommen. Wozu soll das gut sein? Warum lässt Gott das zu? Und warum passiert das ausgerechnet mir? Johannes hat diese Fragen vielleicht auch gestellt.
Warum sitze ich auf dieser Insel fest? Warum kann ich nicht dort sein bei den Menschen, die mir so viel bedeuten? Und warum hat Gott seine Gemeinden nicht vor dieser Bedrängnis bewahrt? Zwei Jahrtausende später wagt ein Mann eine Antwort. Einer, der eine Bedrängnis erlebt, die sich die Gemeinden in Kleinasien nicht einmal vorstellen konnten. Im Angesicht der Not, die er selbst erlebt und der Not, die er um sich herum sieht, wagt Dietrich Bonhoeffer ein Bekenntnis. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste, und an der Stelle verwendet Bonhoeffer seltsamerweise ein Konjunktiv, in solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Der Älteste von Patmos hat erlebt, wie Gott selbst das Böse in Gutes verwandelt. Das Exil auf der Insel wird zum Ort der Offenbarung. Der Älteste Johannes wird zum Seher Johannes. Ihm erscheint Christus, aber nicht der Christus, den er kannte bisher. Johannes sieht nicht den, der vom Kreuz gezeichnet ist. Es ist nicht der Christus, der in der Auferstehung seinen Jüngern die Wundmale zeigt. Johannes darf den Erhöhten sehen. Er darf Christus schon als den Wiederkommenden sehen. Christus in seiner Herrlichkeit, prachtvoll gekleidet, erscheint er in der Haltung eines Königs. In der Mitte von sieben Leuchtern. Die sieben Leuchter stehen für die sieben Gemeinden in Kleinasien, denen Johannes seine Vision berichten soll. In Ephesus hat man bei Ausgrabungen große Leuchter gefunden, die denen entsprechend, die wir im Predigttext haben. Man hatte sie im Halbkreis aufgestellt und in der Mitte stand die Statue des römischen Kaisers. Der wurde dort verehrt. Aber Johannes bringt eine andere Botschaft. Der wahre Herr der Welt ist nicht in Rom, sondern er wird in den verfolgten christlichen Gemeinden verehrt. Der wahre Herr der Welt ist der gekreuzigte und auferstandene, der erhöhte und wiederkommende Herr. Das Bild, das Johannes sieht, ist eine Stärkung für seinen Glauben und für den Glauben seiner Gemeinden. Und es ist, sollte dieses Bild über die Gemeinden hinaus bekannt werden, ein Affront gegen den Kaiser in Rom. In seiner Hand hält Christus sieben Sterne, die stehen für die sieben Boten der Gemeinden. Gemeint sind die Bischöfe, die in den Gemeinden das geistliche Amt versehen. Sie werden von Christus getragen und mit ihnen die ganze Gemeinde. Die Siebenzahl ist die Zahl der Vollkommenheit. Mit den 7 Gemeinden trägt Christus seine ganze Kirche, weltweit und durch alle Zeiten. Und wir sind Teil dieser Kirche, die Christus in seinen Händen hält. Es lohnt sich sicher, dieses prachtvoll ausgestaltete Bild, das uns Johannes beschreibt, intensiver zu betrachten. Ich habe ein bisschen gesucht, hätte Ihnen gerne solch ein Bild mitgebracht. Habe gedacht, irgendjemand muss das doch mal gemalt haben. Ein Bild von dieser Vision. Aber die großen Maler der Kirchengeschichte waren bisher wohl eher an den Gerichtsszenen der Offenbarung interessiert. Das haben sie gerne gemalt. Da gibt es viele Bilder. Aber von dieser Christusschau mit den 7 Leuchtern und dem Christus mit den 7 Sternen habe ich nichts gefunden. Wenn Sie sowas mal sehen, bitte sagen Sie es mir. Ich hätte da Interesse dran. Ich möchte mit Ihnen heute dann doch lieber noch mal auf einen Blick auf die unmittelbaren Folgen dieses Christusbildes schauen. Ab Vers 17 heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was der Johannes hier beschreibt, das könnte uns bekannt vorkommen, auch aus anderen Texten. Das gibt es schon im Alten Testament. Jesaja etwa wird ebenfalls in einer Vision vor den Thron Gottes geführt und er fürchtet um sein Leben. Weh mir, ich vergehe, ruft er. Für den mit Schuld belasteten Menschen ist es eben unmöglich, Gott von Angesicht zu sehen und am Leben zu bleiben. Wenn unsere Ungerechtigkeit, unsere Bosheit, Streitsucht, Egoismus konfrontiert wird mit der Reinheit, Klarheit, Gerechtigkeit Gottes, ja, dann verlieren wir den Boden unter den Füßen. Und dem Johannes auf der Insel Patmos geht es eben genauso. Im Angesicht Gottes bricht er wie tot zusammen. Aber das, was Jesus dann tut, und besonders, was er sagt, ist dann eben doch erstaunlich. Er kommt und rührt den wie tot daliegenden Johannes an. Er legt seine rechte Hand auf ihn und spricht, fürchte dich nicht. Er sagt nicht, sei lebendig. Er sagt auch nicht, steh wieder auf. Das hätte man ja vielleicht erwarten dürfen. In so einer Situation. Stattdessen sagt Jesus, fürchte dich nicht. Offensichtlich gibt es eine Beziehung, eine Verbindung zwischen der Angst und dem Tod. Jesus überwindet den Todeszustand des Johannes, indem er ihn von seiner Angst befreit. Wie hatte Bonhoeffer in seinem Bekenntnis formuliert? In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Wer sich von Christus, von seiner Angst befreien lässt, der gewinnt das Leben, selbst da, wo er es scheinbar verliert. Bonhoeffer auf dem Weg nach Flossenbürg, wo er dann ermordet wurde, hat einem seiner Mithäftlinge gesagt, das ist das Ende. hat gewusst, was kommt. Für mich der Beginn des Lebens. Dass ich ein wenig in diesen Tagen an Bonhoeffer denke, liegt nahe, denn am kommenden Sonntag jährt sich sein Geburtstag zum 117. Mal. Sein Glaubensbekenntnis haben wir gehört. Der Altbischof, der Berliner Altbischof Wolfgang Huber nennt Bonhoeffer den großen evangelischen Heiligen des 20. Jahrhunderts. Er ist, wie ich glaube, auch für die Gemeinde des 21. Jahrhunderts von besonderer Bedeutung. Ein Mensch, der nicht nur mit seinen Worten, sondern mit seinem Leben an die Versöhnung Gottes in Jesus glaubt. Bonhoeffer war es ein ständiges Anliegen, den Gemeinden Jesu zu verdeutlichen und eindringlich darzulegen, die unmittelbare und konkrete Verantwortung für den Gang der geschichtlichen Verhältnisse zu erkennen und zu bejahen. Christen haben direkte Einflussnahme in ihrem Lebensumfeld, also auch im sozialen und im politischen Raum, auszuüben. Manche seiner Zeitgenossen haben das ganz anders gesehen. Bonhoeffer aber sagt, wir können uns nicht aus der öffentlichen Mitverantwortung zurückziehen. Wir können uns nicht zurückziehen in einen politikfreien Raum der Schonung, in dem wir unantastbar sind und in dem wir auch untätig sein könnten. So war noch vor Ausbruch des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, für Bonhoeffer jedenfalls unmissverständlich klar, dass er nicht wohlbestellter Lehrer fern in Amerika sein dürfe. Das hatte man ihm angeboten. Er war dort für ein paar Wochen zum Austausch und dann hat man ihm gesagt, bleib doch hier bei uns, hier bist du sicher. Nein, Bonhoeffer konnte das nicht. Er kehrt kurz vor Kriegsbeginn nach Deutschland zurück, auch wenn er sich klar war, dass in Deutschland eine grausame Diktatur gegen die Christen zu wüten beginne. Er kehrt zurück und bildet unter bedrohlichen Verhältnissen in seinem Sinne junge Theologen als Prediger aus. Die immer schärfer einsetzende Gangart der politischen Entwicklung in Richtung Entrechtung des Einzelnen und bewusster Irreführung der Volksmassen hin bis zu einem Angriffskrieg drängte ihn, deutliche und wirksame Wege des Widerstandes zu befürworten, um drohendes Unheil, wenn es irgend möglich ist, auch unter gefahrvollem Einsatz der eigenen Person vom Volke abzuwenden. Bonhoeffer ist ein intelligenter Mensch und er nutzt seine weitreichenden Beziehungen international. Er unterstützt aktiv die Vorbereitung zum Sturz und zur Überwindung des Hitler-Regimes. Das hat nicht funktioniert. Er wird verhaftet und er kommt bis unmittelbar vor Kriegsende in Einzelhaft. Und dann kommt der Weg nach Flossenbürg. Dort wird er am 9. April 1945 hingerichtet. Seine zahlreichen Schriften, obwohl er erst 39 ist, seine zahlreichen Schriften und Briefe kreisen um das Thema Widerstand und Ergebung. Die völlige Ergebenheit gegenüber Jesus hat stets hinzuführen, sagt er, in eine konsequente Nachfolge, in einen entschlossenen Mut und in eine dauerhafte Bindung der Gemeinde an die Gemeinde der Christen. Diese Gemeinschaft kann im Ernstfall Leib und Leben fordern. Sie bewahrt aber in der Nähe und Gegenwart des Auferstandenen, was sich im Leben und Denken Bonhoeffers ausspricht, nämlich das unbeirrbare Festhalten am Bekenntnis für Christus, auch und gerade wenn dies einen Weg des Leidens bedeutet. Und das finden wir tatsächlich so auch beim Seher Johannes. Da verbinden sich diese beiden Menschen in einem Abstand von 2000 Jahren. Denn Johannes erreicht mit seinen Briefen und Sendschreiben konkrete Gemeinden in einer von innen und außen bedrohten Situation. Ihnen will er Mut machen, auf dem Weg des Bekenntnisses zu bleiben und alle Furcht, alle Angst von Jesus verwandeln zu lassen in mutigen Glauben. Die Situation, die wir haben, ist eine des Krieges. Die Christen in der Ukraine werden wahrscheinlich diese Texte noch ganz anders hören, als wir es tun. Wir hören und sehen das alles aus der Ferne. Wir erschrecken, aber wir können uns nicht zurückziehen. Unser Bekenntnis ist gefragt. Ehrlich gesagt, ich erschrecke immer wieder. Wir haben im Kirchenvorstand immer wieder mal damit zu tun, dass auch in diesen Tagen Menschen aus unserer Kirche austreten, weil sie glauben, sie bräuchten das nicht oder vielleicht, weil es zu teuer ist, weil die Kirchensteuer so hoch ist. Die meisten erklären sich nicht. Eigentlich aber ist es Not, dass wir umso mehr in dieser Zeit festhalten am Bekenntnis und festhalten an der Gemeinde. Wir brauchen es, dass wir miteinander glauben, miteinander bekennen, und ich bitte Gott, er schenke uns, dass das Beispiel Bonhoeffers und die Botschaft des Johannes uns doch helfe, zu solchen Menschen zu werden, zu Menschen, die mutig Glauben wagen, zu einem Glauben helfen, in dem doch, wie Bonhoeffer sagt, alle Angst vor der Zukunft überwunden sein muss. Das gebe Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus unserem Herrn. Amen. Ein paar kurze Informationen. Das Dankopfer erbitten wir heute als landeskirchliche Kollekte für die Weltbibelhilfe. Also es gibt verschiedene Kreise, Organisationen, auch die Kirchen insgesamt, mühen sich, dass Bibeln gedruckt werden und Bibeln in dieser Welt auch zur Verfügung stehen. Das war nicht immer so. Die Kirche zu Luthers Zeiten hat geglaubt, es sei nicht nötig. Die haben sogar gesagt, das ginge nicht. Die einfachen Christen könnten die Bibel gar nicht lesen. Die würden sich wundern, wenn sie heute in unsere Welt hineinschauen dürften und sehen, wie viele Menschen die Bibel lesen und daraus Reichtum und Segen erwächst. Also auch dafür soll das Dankopfer heute sein. Wir laden ein. Heute ist um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Morgen um 18 Uhr wieder junger Gemeinde. Dienstag und Mittwoch Konfirmandenunterricht. Um 18 Uhr am Mittwoch ist das Gebetstreffen für die Region und findet diesmal in Hunsübel statt. Abends, der Bibelkreis weiß es schon, die Bibelstunde findet nicht statt in dieser Woche. Stattdessen machen wir Verbundausschuss. Also es gibt einen Ausschuss, der für alle 5 Schwestern in unserer Region zuständig ist und da gewichtige Entscheidungen zu treffen hat. Und das ging nicht anders. Der trifft sich am Mittwoch hier in Sosa. Bitte beten Sie auch für diesen Kreis, dass wir zu guten Ergebnissen kommen. Am Donnerstag ist um 16 Uhr Singkreis für die Kinder und am Donnerstag auch schon Kirchenvorstand? Ist denn das wahr? Hast du eine Einladung gekriegt? Das kann gar nicht sein, ich habe eine rausgeschickt. Also, aber wir sind wohl schon wieder dran. 19 Uhr Kirchenvorstand am Donnerstag. Und am kommenden Sonntag, 9.30 Uhr, ist Gottesdienst hier und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Sollte jemand ein Anliegen haben für die Kanzlei, die ist derzeit geschlossen. Die Karin Mennel hat ein paar Tage Urlaub, aber am nächsten Freitag ist sie wieder da. Wenn Dinge zwischendrin sind, dürfen Sie gerne auch bei mir vorbeischauen, klingeln, anrufen, mich auf der Straße ansprechen, wie auch immer. Dann versuche ich zu helfen, wo es geht. Der Wochenspruch. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Lasst uns das nächste Lied singen und dazu die Gaben zusammenlegen. Thank you.
immer wieder, Herr, bitten wir, dass dein Wort läuft in dieser Welt. Immer wieder bitten wir, dass dein Wort auch nicht leer zurückkehrt in deine Hand, in unsere Gemeinden. Das bitten wir heute wieder. Lass dein Wort laufen. Hilf allen, die sich darum mühen, dass Bibeln gedruckt werden können, dass Bibeln verteilt werden können, auch dort, wo die Herrschenden das nicht wollen. Hilf uns und bewahre alle in diesem Dienst. Segne du, Geber und Gaben. Amen. Ich lade ein, dass wir Fürbitte miteinander halten und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, unsere Welt ist verwirrt und zeigt sich in verwirrender Art und Weise. Und wir verirren uns manchmal darin. Du aber willst Gutes und Heil für uns. Darum bitten wir dich, gib uns Hoffnung. Hoffnung, die in dir Grund und Ziel hat. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater, hab Dank, dass du uns nahe bist. Wir bitten dich, halte die Ängstlichen, löse die Verbitterten, bewahre die Fröhlichen, ermutige die Tüchtigen, segne die Liebenden, vergib den Schuldigen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater, hab Dank, dass du uns gnädig begegnest. Wir bitten dich, offenbare den Ohnmächtigen deine Hilfe. Zeige den Mächtigen deine Macht. Öffne den Zweifelnden die Augen für deine Wunder. Führe die Trauernden ins Leben zurück und berge die Friedlosen in deinem Frieden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater, wir bitten dich, baue deine Gemeinde in dieser verwirrten Welt. Rühre uns an durch Christus und lass uns seinem Weg folgen durch diese Zeit hin in deine Herrlichkeit. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns das Lied 390 noch singen. im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.
Ich wünsche uns allen eine gute Woche, einen gesegneten Sonntag. Gott befohlen.